Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Heute möchten wir nicht über eine bestimmte Krankheit sprechen, sondern über eine Behandlungsmethode, nämlich die Facettenenervation. Dazu wurde ich auch von einem Patienten angeregt, der meinte, ich sollte mal einen Podcast darüber machen. Das wäre für viele sehr interessant. Wir werden uns mit der Funktionsweise, den Vorteilen und geeigneten Patienten für diese Behandlungsmethode befassen. Zunächst, was ist denn Facettenenervation? Beziehungsweise, was sind denn die Facetten? Die Facetten sind die kleinen Wirbelgelenke am Rücken, die die einzelnen Wirbelkörper letztendlich zusammenhalten und dadurch auch für Bewegung und Stabilität sorgen, zusammen mit den Bandscheiben. Im Laufe des Alterungsprozesses und auch infolge des Verschleißes an den Bandscheiben kommt es dann häufig zu einer Arthrose in den Facettengelenken, weil durch den Höhenverlust der Bandscheibe die Knorpelflächen der Facettengelenke näher aneinander rücken, auch ein bisschen ineinander gedrückt werden und diese mechanische Irritation führt dann eben zu einer Entzündungsreaktion. Es werden Immunzellen angelockt und diese Immunzellen fangen dann an, Umbauprozesse durchzuführen und führen dann zu einer Arthrose. Zudem erfolgt auch infolge dieses Höhenverlustes der Bandscheibe und auch infolge des Verlustes an Spannkraft auch eine gewisse Mikroinstabilität. Und auch diese Mikroinstabilität führt zu einem Stress an den Facettengelenken und das ist wiederum auch ein Reiz für diese Umbauprozesse. Da diese ganzen Umbauprozesse mit einer Entzündungsreaktion verbunden sind, werden bestimmte Entzündungsstoffe freigesetzt. Und diese Entzündungsstoffe können freie Nervenendigungen reizen. Und an den Facetten befindet sich ein Nerv, der heißt Ramus medialis. Und dieser Nerv entspringt dem großen Spinalnerven und versorgt das Facettengelenk. Welche Beschwerden hat nun ein Patient bei einem Facettensyndrom? In erster Linie sind es Rückenschmerzen. Und diese verstärken sich häufig, wenn der Patient sich zurückbeugt. Das heißt, den Druck auf die Facettengelenke erhöht. Das wird auch in der klinischen Prüfung durchgeführt, indem man den Patienten sich nach hinten beugen lässt und schaut, ob dadurch die Schmerzen sich verstärken. Umgekehrt führt das nach vorn beugen, also wenn der Patient versucht, so mit den Händen die Füße zu berühren, zu einer Entlastung. Daraus kann man schon den Verdacht auf ein Facettensyndrom schlussfolgern. Wenn man diesen Verdacht hat, dann möchte man vielleicht auch durch entsprechende Bilddiagnostik den Verdacht erhärten und hier bietet sich wiederum das MRT an. In dem MRT sieht man dann häufig die Arthrose, das heißt die Verdickung der Facettengelenke. Man sieht auch Flüssigkeitseinlagerungen in den Facettengelenken und auch in den umliegenden Knochen. Das kann dann in bestimmten Sequenzen zu einem Aufleuchten führen, weil eben Flüssigkeit häufig dann im MRT weiß erscheint. Zudem kann es auch zu Ausstülpung von Schleimhaut kommen, sogenannte Synovialzysten. All dies verhärtet die Diagnose eines Facettensyndroms. Aber auch wenn wir das Facettensyndrom diagnostiziert haben, so ist nicht der erste Schritt dann gleich die Facettenenervation, sondern man versucht zunächst mit konservativen Maßnahmen wie Physiotherapie, wodurch eben eine Kräftigung der Muskulatur erreicht werden soll und dadurch eben diese Mikroinstabilitäten, also diese kleinen Wackelbewegungen verhindert werden soll und dadurch eben der Stress auf die Facettengelenke minimiert werden soll und dadurch eben dieser Prozess auch ein bisschen aufgehalten werden soll. Man kann zusätzlich natürlich medikamentös eingreifen und dabei spielen die sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika eine Rolle, weil diese einerseits die Schmerzen lindern und andererseits auch diesen Entzündungsprozess der Arthrose mindern. Man kann dann noch zusätzlich durch gezielte Spritzen an die Facettengelenke bzw. die versorgenden Nerven versuchen, den Prozess zum Stillstand zu bringen. Aber wenn all diese Maßnahmen auf lange Sicht dann doch nicht den gewünschten Erfolg bringen, dann ergibt sich die Frage einer Facettendenervation. Das heißt, eine Unterbrechung der Schmerzweiterleitung, weil die Nerven sind ja schon so ein bisschen wie Kabel, die eben den Schmerz aufnehmen, also das Signal aufnehmen und dann wie einen elektrischen Impuls zum Gehirn weiterleiten und dort wird eben der Schmerz wahrgenommen. Und wenn wir das Kabel durchschmoren, dann haben wir die Schmerzweiterleitung unterbrochen und dadurch auch die Schmerzwahrnehmung. Wir müssen dann natürlich auch die Facettengelenke genau lokalisieren, die eben für die Schmerzentstehung verantwortlich sind. Man kann das natürlich anhand der Bildgebung schon erahnen, aber man muss es trotzdem, bevor man eben diese Denervation macht, beweisen. Dies geschieht mit lokalen Injektionen, das heißt so Blockaden dieses sogenannten Ramus medialis. Diese Blockaden erfolgen dann nur mit Lokalanästhetikum, kein Cortison, weil Cortison wirkt schon relativ stark und auch relativ unspezifisch und wir können dadurch nicht sicher sagen, dass dort, wo wir halt die Spritze gegeben haben, auch dann die Wirkung ist und nicht vielleicht doch etwas weiter entfernt. Also bei diesen Blockaden zur Feststellung, welche Facetten sind für den Schmerz verantwortlich und zu wie viel Prozent sind die Facetten für den Schmerz verantwortlich, sind eben gezielte Blockaden mit lokalem Anästhetikum unter Bildwandlerkontrolle notwendig. Meistens werden 3 bis 4 Segmente blockiert, meistens sind es auch die unteren, weil dort der höchste Druck ist und dadurch eben diese Verschleißprozesse am stärksten ausgeprägt sind. Und wenn wir dann eben die entsprechenden Nerven mit dem Lokalanästhetikum blockiert haben, dann ist der Patient aufgefordert, sich etwas zu belasten, um dann wirklich festzustellen, ob er eben von dieser Blockade auch profitiert hat. Für uns ist wichtig zu sehen, dass die Schmerzlinderung um mindestens 50% erfolgt. Alles andere ist dann zu gering, um dann wirklich eine effektive Facettendenervation durchzuführen. Dann ergibt sich die Frage, ob nicht doch andere Schmerzgeneratoren für die Schmerzwahrnehmung zuständig sind. Es können natürlich auch direkt die Bandscheiben sein, es können natürlich auch Faszien sein, also andere Ursachen, die wir halt mit der Facettendenervation dann natürlich nicht ausschalten. Also, wenn es um die Facettendenervation geht, dann wollen wir eine Schmerzreduktion um mindestens 50% haben. Ich will schon mal an dieser Stelle erwähnen, dass wichtige Informationen in den Shownotes hinterlegt sind. Dort gibt es dann auch einen Link zu einem Patientenflyer, den ich erstellt habe, mit allen wichtigen Informationen, aber auch zu einigen Literaturstellen. Ich habe mehrere Veröffentlichungen zu diesem Thema gemacht und für jemanden, der ein bisschen wissenschaftlich interessiert ist, der kann auch da mal stöbern. Ja, und nun zum Eingriff. Es gibt verschiedene Methoden, um eine Facettendenervation durchzuführen. Meinerseits wird die perkutane, das heißt nur mit Nadeln durchgeführte thermische Facettendenervation in der Praxis durchgeführt oder die endoskopische, die mit etwas größerem Aufwand verbunden ist und auch ganz spezielle Indikationen hat, dann eben stationär in einer Klinik. Die perkutane Facettendenervation wird unter Lokalanästhesie durchgeführt und nutzt eben dann die Bildgebung für eine präzise Positionierung der sogenannten Radiofrequenzsonde am Zielnerven. Wenn die Sonde anhand des Bildes sich in der Nähe des Zielnerven befindet, dann wollen wir auch die Nähe beweisen, indem wir stimulieren. Und wenn eben dieser Stimulus den Nerven erreicht, dann verspürt der Patient ein Kribbeln, je nachdem wie das Stimulationssignal ist, oder auch etwas Druck. Und wenn wir dann sichergestellt haben, dass sich die Sonde direkt am Nerven befindet, dann wird nochmal Lokalanästhetikum appliziert und danach die Sonde auf 80 Grad erhitzt. Und dies wird dann für 90 Sekunden beibehalten und dadurch wird eben der Nerv verschorft. Danach wird noch ca. 1 Milliliter Cortison appliziert, weil eben dieses Verschorfen ist ja wie eine leichte Verbrennung und führt natürlich auch wiederum zu einer Entzündungsreaktion, die dann vielleicht auch wieder mit Schmerzen verbunden ist. Und wir wollen eben mit dem Cortison diese Entzündungsreaktion um den Nerven eindämmen und dann natürlich auch verhindern, dass der Patient nach der Maßnahme Schmerzen hat. Wir führen das, wie gesagt, häufig an 3 bis 4 Segmenten durch und haben 4 Elektroden, sodass wir gleichzeitig 2 Segmente denervieren können. Die Denervation kann an jedem Wirbelsäulenabschnitt durchgeführt werden. An der Halswirbelsäule, an der Brustwirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule, aber auch am Iliosakralgelenk. Und wir können sogar die Denervation an anderen Gelenken durchführen, zum Beispiel am Kniegelenk, häufig auch nach einer Endoprothese, wenn dadurch immer noch Schmerzen bestehen. Aber auch das Schultergelenk und Hüftgelenk kann denerviert werden, weil es auch dort spezifische Nerven gibt, die eben diese Gelenke versorgen. Nach der Denervation bleibt der Patient noch für ca. 1 Stunde zur Nachbeobachtung in der Praxis und wir empfehlen noch für 3 Wochen das Tragen eines Korsetts, um eben da eine gewisse Stabilität in die Wirbelsäule hineinzubringen und eben Entzündungsreaktionen einzudämmen. Und wir geben auch noch gerne unseren Patienten so für 1-2 Wochen Ibuprofen wegen dieser lokalen Entzündung durch diesen kleinen Verbrennungsprozess. Insgesamt wird die Maßnahme von den Patienten sehr gut vertragen. Es gibt eigentlich kaum Nebenwirkungen. Natürlich ist es so, wenn man irgendwie eine Nadel in den Körper hineinbringt, hat man ein gewisses Infektionsrisiko. Aber wir geben unseren Patienten zur Infektionsprophylaxe Antibiotikum. Wir arbeiten natürlich unter sterilen Bedingungen und wir sind mit der Methode relativ schnell, sodass letztendlich das Infektionsrisiko wirklich sehr, sehr gering ist. Auch wird die Maßnahme sehr gut toleriert. Es gibt kaum Schmerzen infolge der Punktionen. Wir benutzen großzügig Lokalanästhetika, um eben das ganze Feld zu betäuben, damit der Patient diese Einführung der Nadeln nicht spürt. Allerdings muss man auch sagen, dass die Wirkung der Facettendenervation zeitlich begrenzt ist, weil diese Nerven sind ja wie so Seitenäste eines Baums und wenn wir dort einen Seitenast abschneiden, dann ist natürlich der Baum ja nicht irgendwie tot, ja, sondern er würde neue Äste aussprossen. Und ähnlich ist das halt bei den Nerven, weil die Nervenzelle ist immer noch intakt, bei der machen wir ja nichts, und haben nur sozusagen die Nervenfaser unterbrochen. Und deshalb kann natürlich von der Nervenfaser wieder der Nerv aussprossen und dann auch Kontakt zum Gelenk wieder erlangen und dadurch halt dort eben wieder Signale aufnehmen und zum Gehirn befördern und dadurch wieder Schmerzen wahrnehmen lassen. Aus Erfahrung weiß man, dass diese Methode circa 1 bis 2 Jahre anhält und man kann dann natürlich das Ganze wiederholen. Insgesamt muss man sagen, durch die Facettendenervation kann man Rückenschmerzen sehr effektiv behandeln und wir können dadurch häufig auch Operationen verhindern. Häufig kamen schon Patienten zu mir, wo eine Stabilisierungsoperation andererseits empfohlen wurde und sie wollten eine Zweitmeinung haben. Und wir hatten dann eine Facettendenervation durchgeführt und damit das Problem gelöst und somit auch eben solche Stabilisierungsoperationen verhindert. Eine Erweiterung dieser Methode ist die endoskopische Denervation oder besser gesagt die endoskopische Therapie des Facettensyndroms. Diese Maßnahme erfolgt dann unter stationären Bedingungen in Vollnarkose. Der Klinikaufenthalt ist ein Tag. Daran sieht man schon, dass das eine etwas umfangreichere Maßnahme ist. Der Vorteil dieser endoskopischen Denervation ist, dass man auch bei komplizierten Anatomien wie ausgeprägten Skoliosen oder sehr ausgeprägten Arthrosen mit sehr dicken Gelenken, wo man alleine mit den Nadeln Schwierigkeiten hat, wirklich nah an den Nerven zu kommen und dadurch effektiv eine Denervation durchzuführen. Zudem kann man auch begleitende Schleimbeutelentzündungen an den Facettengelenken behandeln. Man kann eben zusätzlich auch die Facettengelenke spülen und man kann auch die Gelenkkapseln etwas schrumpfen. All das ist etwas umfangreicher unter stationären Bedingungen in Vollnarkose, aber dadurch bei bestimmten Patienten auch effektiver als eben nur mit den Nadeln. Die Maßnahme an sich erfolgt ähnlich. Wir machen natürlich auch erstmal eine Zielpunktbestimmung, wo wir eben unter Durchleuchtung das Endoskop an die richtige Stelle bringen, aber dann nicht reizen, sondern unter Sicht uns die Gelenkkapsel anschauen, die begleitenden Nerven anschauen und dann, wie gesagt, entweder die Gelenkkapsel öffnen, das Gelenk spülen, dort eben diese Entzündungsstoffe beseitigen, zusätzlich Gelenk vielleicht leicht schrumpfen lassen, die Gelenkkapseln, die manchmal so ein bisschen ausgeleiert sind, und dann auch den Ramus medialis unter Sicht aufsuchen können und koagulieren. Auch dies erfolgt an 3 oder 4 Segmenten und natürlich wurde auch hier im Vorfeld durch entsprechende Blockaden sichergestellt, welche Facettengelenke für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich sind. Da wir hier auch eine etwas intensivere Behandlung des Facettensyndroms durchführen, weiß man aus Erfahrung, dass die Wirkung auch etwas länger anhält, so circa 2 bis 3 Jahre. Ich habe auch Patienten, wo die Wirkung 4 Jahre angehalten hat. Mit der Facettendenervation ist natürlich die Behandlung der Rückenschmerzen nicht abgeschlossen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist wichtig, danach weiterhin Physiotherapie durchzuführen, auch in Eigentherapie. Es ist wichtig, dass man eben das Übungsprogramm in seinen täglichen Ablauf irgendwie integriert, entweder morgens oder abends, aber eben zu festen Zeitpunkten, damit eine Kontinuität da ist. Wichtig ist auch weiterhin ein gesunder Lebensstil, Körpergewichtsreduktion, Erhaltung der Mobilität, Stressbewältigung, alles, was letztendlich Schmerzen verstärken kann, sollte angegangen werden, damit eben der Erfolg der Facettendenervation möglichst lange anhält. Ich hoffe, dass diese Episode Ihnen einen Überblick über die Facettendenervation gegeben hat, vielleicht ein bisschen Verständnis, warum wir diese Maßnahme durchführen, wie das Wirkungsprinzip ist. Und wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unter chronischen Rückenschmerzen leidet, dann können Sie überlegen, ob das nicht doch vielleicht auch eine Option für Sie wäre und sich entsprechend beraten lassen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 964 80. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.